Letzte Worte. Ein Mensch, der etwas auf sich hält, sollte seine letzten Worte bei Zeiten auf einen Zettel schreiben und dazu die Meinung seiner Freunde einholen. Er sollte sich damit keinesfalls erst in seiner letzten Sekunde befassen und darauf vertrauen, dass eine geistvolle Eingebung ihn just dann in die Lage versetzt, etwas Brillantes von sich zu geben. Das sagte dieser nette Herr. Bild ist nicht ganz so gut. Ihr dürft kurz raten, wer das sein könnte, der das gesagt hat. Ja, es hat mir letzte Woche auch jemand gesagt, Schweizer sieht aus, ja, genau. Aber ist er jetzt nicht? Ich sag's euch, Mark Twain, der Schriftsteller, war unter anderem auch in Berlin. Da hat es ihm richtig gut gefallen, dass er seine zwei Töchter auch dorthin geschickt hat, die sollen dort studieren. Das sagt er mit einem Augenzwinkern. Wenn die letzten Worte, die ein Mensch von sich gibt, so etwas wie ein Vermächtnis sein sollen, dann wird es nicht schaden, das noch bei vitalen Zuständen mit vitalen Gedanken zu machen. Keine Ahnung, ob man das wirklich so machen muss. Ich habe mir das auch mal überlegt, ob ich das auch machen sollte oder so. Bei mir ist es eher so, ich weiß nicht, wie es euch geht, was sollten die Leute so da an deiner Beerdigung sagen? Ja? Das sind so zwei, drei Dinge, die mir eingefallen sind, wo richtig cool wären. Ja? Bei mir wäre das jetzt, ich sehr offen jetzt, was ich sage, mit aller Unzulänglichkeiten, dass er Gott und die Menschen geliebt hat. Das wäre so eine Sache, die mir wirklich richtig gut gefallen würde. Könnt euch ja dann nachher beim Kaffee unterhalten, wie das bei euch vielleicht so, was die Leute sagen würden oder was euer Vermächtnis ist. Zumindest, was sicher ist, letzte Worte, die haben schon immer fasziniert. Und ihr dürft nochmal weiter raten, stört meine Kreise nicht. Stört meine Kreise nicht. Genau. Sokrates ist gut, geht in die Richtung, ist nicht ganz so, auch Grieche. Ah ja, Elias, wer könnte es noch sein? Wer könnte es sein? Einer von deinen Landsleuten. Archimedes, richtig gut, Martin. Archimedes, auch stört meine Kreise nicht, Mathematiker und Physiker. Dann der Nächste, ich hätte nie von Scotch auf Martini umsteigen sollen. Ja, genau. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus, keine Ahnung. Humphrey Bogart, der amerikanische Schauspieler. Dann der Nächste. Nach dem Absturz, wo er leise geseufzt hat, jeder muss Opfer bringen. Otto Lilienthal, jeder muss Opfer bringen. Ja, gut, 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 genau. Dann der Nächste, kennt ihr alle. Oh. James Dean, der muss anhalten. Er wird uns sehen. Der muss anhalten. Er wird uns sehen. Das hat er kurz vor seinem tödlichen Unfall gesagt. Der andere muss anhalten. Er wird uns sehen. Dann der Nächste. Goethe. Genau, gut. Seid ihr mehr Licht, sagt er. Dann haben wir noch eins. Der Sir Thomas Scott, der Präsident des englischen Oberhauses, soll gesagt haben, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gäbe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Das ist hart. Das ist hart. Soweit die letzten Worte von diesen Menschen hier. Jesus hatte auch letzte Worte, die er gesagt hat. Jetzt die Frage, was ist der Unterschied zwischen den Aussagen dieser letzten Worte von diesen Menschen und den Aussagen von Jesus? Der große Unterschied liegt darin, alle diese Leute denken zuerst an sich. Alle diese Leute denken zuerst einmal an sich. Und was macht Jesus? Er denkt zuerst an die anderen. Unglaublich. Der Mann, der gerade gefoltert, gedemütigt wird bis zum Äußersten, öffentlich hingerichtet wird, denkt in seinen letzten Atemzügen daran, was er für andere tun kann. Und was macht er? Er hat das Wohl, er hat das Gute für dich und mich im Blick, das Gute für die Menschen. Und dort wird dieser dienende König, der kommt zum Vorschein, dein und mein Wohl. Wir möchten uns die letzten drei Worte von Jesus anschauen. Und in diesen letzten drei Worten, die Jesus zu anderen und über andere sagt, stecken auch drei wesentliche Prinzipien. Da steckt das Wertesystem von Jesus drin, was er uns zeigen möchte, was er der Welt zeigen wollte, was er dir und mir zeigen möchte. Ein liebevolles Wertesystem, wie das Reich Gottes aussehen soll in dieser Welt, wie Jesus in dieser Welt sichtbar werden soll, seine Gegenwart, dass es alles durchdringt, unser persönliches Leben, uns als Gemeinde und uns als Gesellschaft. Das erste Wort, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der hängt ein schwer Verletzter am Kreuz und betet als erstes für diejenigen, die das mit ihm so machen. Und das spiegelt auch genau das wider, was Jesus im Leben gepredigt hat. Es spiegelt wider Vergebung. Es ist ein extrem wichtiger Bestandteil seines Wertesystems, das Wertesystem von Jesus. In der Bergpredigt sagt er sogar, wir sollen unsere Feinde lieben, die, die mich und dich hassen. Und als seine Jünger ihn fragen, wie viel Mal sollen wir vergeben? 7-mal, 70-mal, sagt er. Das heißt für immer, unbegrenzt. Und wir können nur vergeben, weil er uns als erstes vergeben hat. Warum ist Jesus Vergebung so wichtig? Viele Menschen sind unglücklich, weil sie sich und anderen nicht vergeben können. Das bestätigen Studien, das bestätigen Psychologen. Wenn wir uns oder anderen nicht vergeben können, dann ist es so wie ein dunkler Schatten, der über unserem Leben hängt. So wie so ein Kloß im Hals. Wir können nicht mehr frei atmen. Viele Konflikte dieser Welt haben damit zu tun, dass Menschen nicht mehr vergeben können. Anders ausgedrückt, wer mit sich und mit anderen im Reinen ist, der hat es nicht nötig, zu lügen, zu hassen, andere zu verurteilen oder spitz formuliert, oder Kriege anzufangen. Wenn ich vergebe, dann stoppe ich diese teuflische Dynamik. Und ich sage vorsichtig, solche Sätze sind schnell gesagt. Eine Welt voller Vergebung ist eine bessere Welt. Eine Welt voller Vergebung ist eine bessere Welt. So in der Jahreswende dieses Jahr bin ich an der deutsch-französischen Grenze mit meinem Schwiegervater spazieren gegangen und er ist geschichtlich sehr interessiert, ich auch. Und da haben wir uns einfach auch so über diese Vergangenheit von diesen zwei Ländern, Deutschland und Frankreich, unterhalten. Und für mich ist es wirklich ein Wunder, dass, man nennt das ja die Erzfeinde, dass in zwei Weltkriegen, wo so viel Not und so viel Leid man übereinander kommen lassen hat und so viel auch Hass da war, dass dann Vergebung stattfinden konnte. Das war ein Prozess und ich weiß, dieser Satz ist sehr, sehr begrenzt, aber wahrscheinlich ist schon ein bisschen was dran, dass die Zeit auch die Wunden heilt. Aber es waren natürlich auch Vergebungsprozesse, die dort stattgefunden haben. Und das ist für mich ein Wunder. Man kann über die Europäische Union ja klagen und was weiß ich, bürokratisch und so weiter. Aber das ist für mich ein positives, ein sehr gutes Ergebnis. Und darüber sollten wir dankbar sein. Wenn wir Vergebung leben, dann leben wir Reich Gottes und dann gewinnt das nicht an teuflischer Dynamik, sondern dann gewinnt es an göttlicher Dynamik. Wenn Jesus am Kreuz von Vergebung spricht, dann spricht er von dieser Macht Gottes, die die Welt verändern kann, die dich und mich verändern kann. Und was wollen wir? Wir wollen immer, Wir schreien nach Gerechtigkeit und wir tun uns trotzdem oft so schwer, uns selbst und den anderen zu vergeben. Vergebung zu leben, wirkliche Harmonie, diesen Shalom, der über allem steht, diesen Frieden, dass wir den wirklich leben und dass wir ihn finden. Und deshalb gilt diese Einladung von Jesus. Lasst uns Vergebende sein, damit wir einen wichtigen, einen extrem wichtigen Bestandteil seines Wertesystems Wirklichkeit werden lassen. Das ist nicht nur wichtig für die Welt, sondern für uns ganz persönlich. Die letzten Worte von Jesus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der nächste Satz, den Jesus am Ende seines Lebens gesagt hat: noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus wird zusammen, dort seht ihr es, mit zwei Verbrechern gekreuzigt am Kreuz. Doch während der eine Jesus extremst verspottet und ihn sarkastisch auf und ihn sarkastisch auffordert, seine Göttlichkeit zu beweisen, weiß der andere um seine Schuld und bittet Jesus hier um Hilfe. Und was sagt Jesus diesem Mann, zu diesem Mann? Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Unglaublich. Wahnsinn. Einem verurteilten Verbrecher, Wahnsinns, was auf der Mütze gehabt, sagt Jesus, dass er jetzt mit mir, auch noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Alle Gebrochenheit, alle Herausforderung, alles Leid, alles Böse eines ganzen Lebens weggewischt. Im letzten Moment weggewischt. Allerletzte Sekunde. Das hat zum einen auch mit Vergebung zu tun und auch damit, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um den Menschen die Angst zu nehmen. Und wieder haben wir dieses Thema Angst. Auch letztes Mal, wo ich hier gepredigt habe, war ein starker Bestandteil Angst. Und Jesus sagt hier, er weiß es, in dieser Welt, da habt ihr Angst. Aber ich habe das Ganze überwunden. Jesus sagt nicht, dass ihr einfach die Angst weg ist, sondern dass wir unsere Angst mit Hilfe von ihm überwinden können. Das ist ein Unterschied. Jesus zeigt am Kreuz, dass das möglich ist. Immer, zu jeder Zeit, auch noch ganz am Ende des Lebens, in allerletzter Sekunde. Und er nimmt diesem Verbrecher am Kreuz jede Angst, jede Angst. Für diesen Verbrecher, der kehrt um. Umkehr ist möglich, auch in den letzten Momenten des Lebens. Umkehr von einem Leben, das von Angst bestimmt ist, zu einem Leben, das mit der Fülle, mit der Gnade Gottes bestimmt ist. Und deshalb heißt es so oft in der Heiligen Schrift: fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Kollege Hüsken, keine Ahnung, ob er es wirklich gezählt hat, 365 Mal muss das drinstehen. Ich habe es nicht überprüft, kommt auch darauf an, welche Übersetzung du nimmst. Aber das sollte schon symbolisch sein. Für jeden Tag dürft ihr euch sagen: fürchte dich nicht. Wahnsinn. Fürchte dich nicht. 365 Mal. Das dürft ihr euch jeden Tag zusprechen. Gottes Zusage. Und wie nimmt Jesus diesen Menschen diese Angst? Es sind so viele Verheißungen in der Heiligen Schrift. Du bist meine Tochter. Du bist mein Sohn. Ich liebe dich. Du bist gewollt. Du bist Königskind. Kind. Und einer meiner Lieblingsverse: dass weder Tod noch Leben, weder Himmel noch Hölle, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges uns trennen kann von dieser Liebe Gottes. Und du bist ein Ebenbild Gottes, Abbild des Schöpfers. Er spricht dir Mut zu, er spricht in den letzten Momenten des Lebens Mut zu. Das ist großartig. Und diesen Mut, diese Ermutigung, die Jesus dort diesem Verbrecher weitergibt und die er uns auch weitergibt, das können wir genauso. Jeder von uns kann ermutigen, kann motivieren und sagen und uns gegenseitig ermutigen: du bist wunderbar gemacht. Und das gehört zum Wertesystem von Jesus. Ermutigung. Menschen, die ermutigt werden, die sind messbar glücklicher, die sind zufriedener und die sind gesund, die sind gesünder. Lasst uns solche Ermutiger sein. Lasst uns gegenseitig wertschätzen. Der zweite Satz: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der dritte Satz: Vater, das dritte Wort: Siehe, das ist dein Sohn. Siehe, das ist deine Mutter. Das ist auch ein altes Bild. Vielleicht kennt das Bild der eine oder andere, das ist der Isenheimer Altar im Elsass, dort ein wunderschönes Bildnis. Dort ist Johannes, der auf Jesus zeigt, und Maria, die Mutter Gottes, Mutter von Jesus. Unten vor dem Kreuz stehen Maria, die Mutter von Jesus, und der Jünger Johannes. Und was macht Jesus? Er gibt der Frau, die gerade ihren Sohn verliert, einen neuen Sohn. Und er gibt diesem jungen Mann, der eine Vaterfigur verliert, ein neues Elternteil. Das ist spannend, das ist auch herausfordernd. Es gibt ja diese bekannte herausfordernde Stelle, wo Jesus darauf hinweist, wo die Jünger Angehörige von ihm zu ihm bringen. Und Jesus antwortet: Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und er streckt die Hand über die ganze Leute aus und sagt: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Wir sind Familie. Wir sind die Familie von Jesus. Und das ist auch ein wichtiger Bestandteil seines Wertesystems, eine starke Gemeinschaft, eine Familie. Und der Zugehörigkeit, das ist einer der Grundbedürfnisse des Menschen. Der Zugehörigkeit zur Familie. Eine starke Gemeinschaft, eine Familie, das sind für Jesus Menschen, die fest zusammenhalten, weil sie ein gemeinsames Wertesystem vertreten, weil sie einander lieben, trotz aller Unterschiedlichkeit. Und darum sagt Jesus: Daran sollen die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr einander lieb habt. Noch am Kreuz gibt Jesus dieses Wertesystem weiter. Jesus sagt nicht nur: Versucht das mit einer Familie, mit der Familie miteinander auszukommen. Nein, er sagt: Klar, das ist jetzt deine Mutter, das ist jetzt dein Sohn. Das könnt ihr euch mal vorstellen. Ich sage euch, du bist jetzt der Vater für all diese Menschen und du bist in Zukunft der Sohn, du bist in Zukunft die Tochter. Ihr alle seid Familie. Eine starke Gemeinschaft, eine Familie, Dazugehörigkeit. Und das nicht, weil ihr in einer Blutslinie miteinander verwandt seid, sondern weil ihr zusammengehalten werdet durch die Liebe Gottes. Habt ihr das Gefühl, dass du in so einer Gemeinschaft der Christusgläubigen lebst? Hast du das schon mal empfunden? Also zu genau kenne ich euch nicht. In Sulzdorf ist Luft nach oben, sage ich jetzt aus so. Vergebung, Ermutigung, Gemeinschaft. Das sind die drei großen Einladungen, die in den drei Worten von Jesus anklingen, die er diesen Menschen, die da noch herumstehen, die noch trauern, dass er das denen mitgibt. Das ist eine konsequente Fortführung, was er als der Sohn Gottes, als der Messias gelebt hat und gepredigt hat. Und das ist sein Vermächtnis für die Zukunft. Das Reich Gottes bricht mitten in uns, in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft an, wenn wir das so leben. Ein Wertesystem voller Vergebung. Ein Wertesystem in einem Klima, wo gegenseitige Ermutigung stattfindet und wo wir echte Gemeinschaft leben, Familie. Mein Vorschlag ist: Lass es uns einfach ausprobieren. die drei letzten Worte von unserem Herrn. Amen. Wir haben einen Moment der Stille und ich werde diese Stille mit deinem Gebet schließen. Jesus, wir danken dir so sehr für diese letzten Worte, die du dort noch mitgegeben hast. Und Vater, wir brauchen dich, um das zu leben. Ein Leben voller Vergebung, das die Freiheit propagiert. Ein Leben voller Ermutigung und Wertschätzung gegeneinander, gegenseitig. Und ein Leben, das dich widerspiegelt in echter Gemeinschaft, wo wir uns trotz unserer Unterschiedlichkeit lieben können. Wir brauchen dich dazu, um das zu leben. Und darum bitten wir dich, Jesus, in deinem Namen. Amen.